So, machen wir mal wieder den Techniktest. Ja, es ist manchmal schon erstaunlich, was alles so kommen kann und man hat keine Lösung dafür. Aber Gott ist bei uns, das merke ich auch wieder. Selbst ein Text kam ja nachher noch. Ja, Errettung durch Vorherbestimmung oder durch Glauben, das ist das Thema. Da haben wir heute den dritten Teil und ich habe festgestellt, eigentlich ist das gut, wenn man mehrere Teile hat. Man wiederholt die Teile davor und dann hat man nachher noch 5 Minuten und bringt was Neues und dann geht es weiter. Nein, so natürlich nicht. Wer nicht da war, vielleicht noch ganz kurz, worum es geht. Es geht um die Fragestellung, können wir durch Glauben uns selbst erretten oder ist es so, dass Gott Menschen vorherbestimmt hat, so wie der Calvinismus das auch sagt, die einen sind zum Heil, die anderen eben zur Verdammnis vorherbestimmt, also diese Lehre der Prädestination. Da bin ich jetzt in den ersten 1,5 Predigten sehr intensiv drauf eingegangen. Da ist Römer 9, das ist ein etwas längeres Kapitel, aber das dient denen als Grundlage. Und wir haben ja festgestellt, dass wir immer in die Tiefe reinschauen müssen. Wir müssen den Zusammenhang der Bibel erkennen. Wenn ich so einen Vers manchmal wörtlich nehme, dann finde ich den falschen Schluss dann. Und ich hatte ja letztes Mal angefangen, dass ich so die Verse aus dem ersten Timotheus, ich habe jetzt einen Ausschnitt genommen, einfach mal dargestellt habe und habe gesagt, ja, passt das denn überhaupt zu dieser Lehre der Prädestination, wenn er heißt, in dieser Weise zu beten, ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Ne, es gibt so viele Verse. Wenn ich das für sich genommen schon nehme, sage ich, ja, ist doch ganz klar. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Und ich glaube das auch. Aber ich möchte heute so in dieser Argumentation doch noch etwas weitergeben, zumal ja Spannungsfelder da sind. Es gibt ja einen großen Teil von Menschen, die theologisch nun weitaus besser ausgebildet sind, die genau das Gegenteil glauben und auch verbreiten. Gott hat Menschen vorherbestimmt zum Heil und zur Verdammnis dann. Und letztes Mal habe ich damit geendet, dass ich gesagt hatte, jeder Mensch kann und muss sich entscheiden, welchen Weg er gehen will, wenn er an das richtige Ziel kommen will. Und interessant ist, dass die Bibel so zwei Wege beschreibt in Matthäus 7, 13. Da heißt es, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Als ich diese Verse gelesen habe, fiel mir ein Ereignis ein, das meine Frau und ich neulich hatten. Wir hatten eine Wandertour gemacht, so richtig in der Wildnis und da gab es keine Hinweisschilder, auch keine Merkmale, manchmal hatte man so Pilgerwege, die haben dann irgendeine Muschel. Das war alles nicht der Fall. Wir wussten also eigentlich nicht, wo wir lang gehen mussten. Und unser Start und das Ziel war definiert durch eine App, so eine Wander-App, die ich hatte. Und interessant war, wir hatten dann auch Wege, die waren gut erkennbar als Wege, schöne Breite, die führten auch immer weiter. Aber das Navi sagte irgendwann, nein, du musst jetzt hier abweichen. Und die Wege, die wir dann gegangen sind, waren als Wege nicht zu erkennen. Wir hätten das von uns aus nie beschritten. Aber es waren die richtigen Wege, die uns dann auch ans Ziel führten. Hätten wir diese breiten Wege, wären wir die weitergegangen, wir wären irgendwo hingekommen, aber nicht da, wo wir eigentlich wollten. Und ich habe mich gefragt, wenn das hier heißt in Matthäus, so der enge Weg und der schmale Weg, die führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Woran liegt das? Gibt es da irgendwelche Hinweisschilder, die nicht gesehen haben? Rechts geht es in den Himmel, links geht es dann in die Hölle. Ich glaube, dass der Weg zum Himmel hier auf Erden jedenfalls immer zum Kreuz von Golgatha führt, zu Jesu. Und auf diesem Weg werden wir, wenn wir das wollen, wenn wir diesen Weg beschreiten wollen, haben wir auch ein Navigationssystem, das ist Gottes Geist. Und der führt uns sauber, ohne dass da irgendwelche Funklöcher sind oder ohne dass er sich vertut und sagt, sorry, war doch der falsche Weg, du musst nochmal umkehren. Das ist so bei den Navis, die ich habe, immer wieder der Fall. Und natürlich können wir dann auch die Anweisungen, die wir durch den Heiligen Geist bekommen, ignorieren, keine Frage. Aber wir werden eventuell nicht da hinkommen, wo wir eigentlich hin wollten. Und auch hier hatte ich so einen kleinen Hinweis, dass wir uns generell nicht nur entscheiden können, sondern dann auch müssen. Und im Glauben ist es ja auch so, wenn ich keine Entscheidung für Gott treffe als Mensch, habe ich automatisch eine Entscheidung gegen ihn getroffen. Also auch das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und ich finde, Gott ist nicht ungerecht, wenn Menschen verloren gehen, weil sie ihn einfach ablehnen, weil sie sich gegen ihn entscheiden. Und erstaunlich, ich habe auch eine Stelle gefunden in der Offenbarung, ist, dass Menschen Gott nicht nur ablehnen, sondern sogar verachten, obwohl sie sich in einer Situation befinden, die eigentlich zur Umkehr und zur Hinwendung zu Gott führen sollte. Aber sie sagen, nee, lieber sterbe ich, als dem Gott die Ehre zu geben. Wir finden das in der Offenbarung 16. Ich habe jetzt nicht alle Verse genommen. Da heißt es, und der vierte Engel goss aus seiner Schale über die Sonne. Und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht über diese Plagen hat, und taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus seiner Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert. Und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und taten nicht Buße für ihre Werke. Und dann geht's weiter, 17. Und der siebte Engel goss aus seine Schale in die Luft. Und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner. Und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nie gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben, so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile und die Städte der Völker stürzten ein. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben wurde der Kelch aus dem Wein seines grimmigen Zorns. Und alle Inseln verschwanden und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel, wie Zentnergewichte, fielen vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels. Denn diese Plage ist sehr groß. Wenn wir uns das hier so durchlesen, dann ist das schon recht schockierend. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass die Menschen anstatt umzukehren, Gott noch lästern und ihn verachten, dann ist das schon eine erstaunliche Ablehnung. Und ich denke, Gott hat dann auch das Recht, dass er sagt, wenn du nicht willst, okay, da kann ich auch nichts ändern. Das klingt für uns dann eigentlich schon recht brutal, wenn wir das so lesen. Und man hat so das Gefühl, dass es Gott eigentlich gar nicht so nahe geht, diese Plagen auf den Menschen loszulassen. Aber wie so oft sehen wir ja immer nur so die eine Seite der Medaille. Wenn die Menschen umkehren würden, so von ihrer Gottesferne und von ihrer sündigen Bosheit, in der sie verharren, hätte Gott diese Zorneschalen überhaupt nicht ausgießen müssen über die Menschheit. Und ich glaube, dass diese Plagen, das ist jedenfalls so meine Ansicht, auch als Aufforderung und Angebot an die Menschen gilt, so kehr um. Du siehst meine Macht, kehr um von deinen bösen Wegen. Aber genau das haben sie nicht getan. Und wenn wir bei unserem Thema mal überlegen, dass Gott Menschen vorher bestimmt haben soll, die in die Verdammnis gehen, dann frage ich mich, war und ist es Gottes Ziel, Menschen zu erschaffen, die er dann verurteilt und in die Hölle wirft? Wenn ich mir das Ziel angucke, was er mit den Menschen im Paradies hatte, ist es etwas ganz anderes. Er wollte Gemeinschaft haben. Und nicht Gott hat sich von den Menschen getrennt, sondern die Menschen haben sich von Gott getrennt durch die Sünde. Und Sünde kann vor Gott nicht bestehen. Wenn wir nicht umkehren, wenn Menschen diese Sünde, die sie haben, nicht vor Jesus bringen, vor Gott bringen und das bereuen, Buße tun, dann ist Gott souverän und gerecht, weil bei ihm kann keine Sünde Bestand haben. Und wir lesen im Alten Testament Hesekiel 18, da sagt Gott Folgendes: Denn ich habe kein Gefallen am Gott dessen, der sterben muss, spricht der Herr. So kehrt um, damit ihr lebt. Gott zwingt keinen Menschen zur Sünde und er zwingt auch keinen, seine Sünde zu erkennen und Buße zu tun. Aber interessant ist, das lesen wir im Neuen Testament, dass er immer noch wartet, dass er immer den Menschen noch Chancen gibt. Wir lesen das im 2. Petrus, da heißt es: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Genau das war ja der Vorwurf der Heiligen, dass sie gesagt haben: Warum schickst du Jesus jetzt nicht auf die Erde? Warum kommt dein Gericht jetzt nicht? Hier haben wir die Antwort. Gott möchte noch vielen die Chance geben. Er ist langmütig und geduldig und hat die Erwartung, dass Menschen noch zum Glauben kommen, die verloren gehen würden, wenn er jetzt wiederkäme. Und ich denke so, eine Sache, die ist mir so einfach aufgefallen bei dieser Thematik, die ich finde, dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Das eine ist so das Wort, das andere ist der Charakter Gottes, den wir sehen müssen dann. Natürlich ist er souverän und er ist auch keinem Rechenschaft schuldig. Aber trauen wir ihm Folgendes zu? Und ich habe dann mal so ein Beispiel genommen. So, wir haben drei Kinder und ich habe jetzt mal dieses Beispiel auf die drei Kinder bezogen. Da kommt die Älteste, Sarah, und sagt: Papa, ich hätte gern Eis. Und da sage ich: Sarah, nimm dir eins und lass es dir schmecken. Vanessa sieht das dann auch und sagt: Oh, ich hätte auch gern Eis. Und ich sage: Nee, Vanessa, du bekommst kein Eis. Du hast es nicht verdient, meine Schwester ja. Und das entscheide ich, weil ich bin allmächtiger und ich bin ein souveräner Vater. Du nicht. Und am nächsten Tag das gleiche Spiel mit Dennis. Vanessa kommt wieder, möchte gern ein Eis haben und auch gleich wieder: Ich bin gerecht und ich bin souverän und du bekommst definitiv kein Eis. Und ehrlich, als ich so diese Gedanken hatte, tat mir das schon in der Seele weh. Und ich denke, Gott geht es doch nicht anders. Glaubt ihr, dass ich gerecht war? Nein, definitiv nicht. Und Gott handelt auch nicht so, dass er wirklich lieblos ist und Menschen einfach so verurteilt, die eigentlich gar keine Chance haben dann. Denn wenn wir glauben, dass Gott so ein paar Menschen erwählt, auserwählt, die in den Himmel kommen und die anderen, die kommen eben oder müssen dann in die Hölle gehen, obwohl sie gar keine Wahl haben, dann verletzt das aus meiner Sicht den Charakter Gottes. Das ist so meine Ansicht. Und wenn ich mir dieses Beispiel mit dem Eis nochmal angucke, wenn Gott zu den Menschen sagt, du kannst meine Gnade bekommen. Und es gibt Leute, die sagen: Ich möchte diese Gnade in Anspruch nehmen. Und andere sagen: Nee, will ich aber nicht. Ich will mit dir gar nichts zu tun haben. Dann glaube ich, ist es nicht die Schuld Gottes, sondern es ist eine Entscheidung. Und ich bin auch davon überzeugt, und es heißt ja in der Schrift, gibt Stellen, eine bringe ich dann nachher auch, dass Gott uns vor unserer Geburt schon kannte. Und ich bin auch davon überzeugt, dass er schon wusste, was wir tun, wie wir uns entscheiden, ob wir uns gegen oder ihn oder für ihn entscheiden. Und ich glaube, dass er auch Menschen in seinem Plan nutzt, egal ob sie zu ihm gehören oder nicht. Und wir wissen ja auch, es gibt viele Menschen auch in unserem Umfeld, denen wir immer wieder berichten, die wir mitnehmen zu Veranstaltungen, die wir darauf hinweisen. Und wir stellen leider fest, irgendwo tut sich da glaubensmäßig gar nichts. Es ist nicht Gottes Schuld. Aber was ich sagen kann, das konnte ich eben, was ich gesagt habe, nicht belegen. Das ist jetzt meine Spekulation, dass Gott das schon wusste. Was ich aber aus der Bibel belegen kann, ist, dass Gott nicht möchte, dass einer verloren geht. In Hesekiel 33 heißt es: Du Mensch, sprich zu den Israeliten, also Hesekiel: Ihr klagt, unsere Schuld lastet schwer auf uns. Wegen unserer Sünden siechen wir dahin. Wie sollen wir jetzt noch weiterleben? Doch ich, der Herr, schwöre, also Gott schwört, so wahr ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst die alten Wege. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Ich denke, dass ich hier eine Seite irgendwo überschlagen habe. Mir fehlt die Seite 5. Das ist ja jetzt eigenartig. Ja, du hast es mal später gebracht, ich eher. Ich denke, dass wenn Gott möchte, dass wir Menschen nicht verloren gehen, dann wird er auch keine Menschen vorab bestimmen, die einfach verloren sind. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und bei diesem Thema habe ich so einen anderen Begriff, der auch sehr irregeleitet wird. Das ist so die Erwählung. Auch da gibt es viele Irritationen. Wenn Gott Menschen erwählt, sind die dann errettet, also vorherbestimmt zur Errettung oder nicht? Nein, sind sie nicht. Also Erwählung, von Gott erwählt zu sein, heißt nicht, dass ich errettet bin, dass er das vorherbestimmt hat. Alle 12 Jünger sind von Jesus erwählt. Das lesen wir an vielen Stellen in der Bibel. Und in Johannes, da, sagte Jesus, habe ich euch nicht alle 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er meinte damit Judas, den Sohn von Simon Iskariot, denn Judas, einer der 12, war es, der ihn später verriet. Erwählung von Gott ist nicht gleich Errettung, denn alle 12 Jünger wurden erwählt, aber es wurden nicht alle errettet. Die Errettung von Judas war einfach auch im Vorfeld nicht gegeben dann. Und Jesus sagt, es wäre besser für ihn, er wäre nie geboren worden. Und trotzdem hat Gott ihn zur Erfüllung seines Plans gebraucht, dass er Jesus eben verriet. Wir kennen die Geschichte. Aber Judas hat es aus freiem Willen getan. Gott hat ihn nicht vorher geschaffen, hat gesagt, du hast ja gar keine Chance, du musst meinen Sohn verraten. Dann würde Jesus nicht sagen, es wäre besser, er wäre nie geboren worden. Also wie gesagt, es macht keinen Sinn. Aber was sagt Jesus auch in Johannes 15, 16? Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und wenn man diese Stelle so liest, dann denkt man, ist ja auch ein bisschen komisch, ich habe doch Jesus erwählt. Nein, die Erwählung bedeutet den Auftrag geben. Wir haben nicht Jesus den Auftrag gegeben und gesagt, ne? Also ich glaube, es wäre gut, wenn du jetzt mal für uns sterben würdest, damit wir unsere Sünden vergeben. Jesus hat uns erwählt, dass wir zu ihm kommen sollen. Insbesondere auch uns Jünger, uns Nachfolger. Da sagt er nämlich, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und das ist ja auch ein Missionsbefehl. Geht hinaus in alle Welt, ne, und predigt das Evangelium. Und das ist so unser Auftrag. Wir sollen Jesus ähnlich sein, wir sollen ihn vertreten, wir sollen das Licht der Erde sein, wir sollen das Salz der Erde sein. Und wenn ich mir das so vorstelle, dass Jesus uns diesen Auftrag gegeben hat, dann frage ich mich, und das ist jetzt auch wieder so eine gewisse Logik, würde es Sinn machen, dass er sagt, geht hin zu den Völkern, predigt ihnen das Evangelium, dass die umkehren. Und dann sind Leute da, auch wenn die umkehren, sie sind vorherbestimmt für die Hölle. Und dann gibt es dann vielleicht Leute, die sich gar nicht bekehren, die gar nicht umkehren wollen, aber wenn die vorher vorbestimmt sind, dann würden die ja automatisch auch in den Himmel kommen. Ist also eine gewisse Unlogik. Und für mich macht es nur Sinn, wenn der Mensch einen freien Willen hat. Wenn wir hingehen und den Menschen sagen, ich erkenne das, ich möchte Jesus gerne in mein Leben aufnehmen. Oder sie sagen, nee, bleib mir fern, das will ich nicht. Und für mich spricht die Bibel auch ganz klar davon, dass wir aus Glauben gerettet werden, aus Glauben zu Jesus. Das lesen wir in Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist für mich eine ganz eindeutige Aussage. Wozu wurde Jesus erwählt? Auch das wissen wir. Von seinem Vater wurde er erwählt, dass er unsere Sünden am Kreuz von Golgatha getragen hat. Wurde Jesus zu dem Dienst irgendwie gezwungen? Der Vater gesagt, das musst du jetzt machen, gibt es kein Taschengeld mehr. lese ich an keiner Stelle. Ich lese, dass Jesus das schwer gefallen ist im Garten Gethsemane. Ne, hat er gesagt, Vater, ne, wenn es geht, lass den Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille, dein Wille geschehen. Jesus hat es aus freien Willen, aus freien Stücken gemacht. Er hat den Willen des Vaters getan. Und ich sagte ja, dass die Bibel uns lehrt, dass Gott uns schon vor unserer Geburt kennt und einen Plan für uns hat. Und ein Beispiel finden wir bei Jeremia. Da heißt es, eines Tages sprach der Herr zu mir, also zu Jeremia, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündigt. Die Frage, die wir uns jetzt auch stellen können, ist, hat Gott ihn wie so eine Marionette geschaffen, so eine Gehirnwäsche, so nach dem Motto, er konnte gar nicht anders. Ne? Er wurde wirklich wie so eine Maschine zu diesem Zweck der Verkündigung dann auch geboren. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott Jeremia schon vor der Geburt, wie wir das gelesen kannten, und er wusste auch, dass er ihn gebrauchen kann, weil er aus freiem Willen Gott dienen wollte, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und ich glaube, das ist eigentlich so diese schwierige theologische Frage, mit der wir uns auch bei dieser Thematik beschäftigen und die wir beantworten für uns auch müssen. Hat Gott Menschen vorherbestimmt, die gewisse Dinge tun und gar nicht anders können? Oder ist Gott so, dass er sagt, ich gebrauche Menschen, die aus freien Stücken Dinge tun, die ich auch möchte, die ich vorherbestimmt habe? Für mich ist das Letztere der Fall, also so eine Vorherbestimmung letztendlich, aber mit einem freien Willen. Gott hat einen Plan und er kennt uns und trotzdem haben wir die Freiheit, Nein zu sagen, aber er wusste im Vorfeld schon, ich werde Ja sagen und dann gebraucht er mich auch. Paulus' Bekehrung haben wir vielleicht auch noch so vor Augen, dass Jesus ihm in diesem Licht erschien. Ne? Er war 3 Tage blind und ich lese auch danach an keiner Stelle, dass irgendwo so ein Zwang auf ihn ausgeübt wurde. So nach dem Motto, wenn du wieder sehen willst, du, dann musst du jetzt aber in meinen Dienst kommen. Sondern er hat wirklich Jesus erkannt und er hat eben diesen neuen Weg genauso konsequent beschritten, wie vorher diesen Weg gegen Jesus. Also dieser Charakter von Paulus war vorher der gleiche, oder Saulus dann, wie der, als er Paulus wurde. Weil Gott ihn kannte. Er wusste, du, ne, wenn ich dir erscheine, du wirst diese Entscheidung treffen und dich kann ich dann auch entsprechend gebrauchen dann. Wenn ich so dieses Thema, wenn ich da mal so ein Fazit ziehen würde, dann kann ich aus meiner Sicht einfach nur sagen, und ich kann immer nur von mir reden, und ich habe euch auch gesagt, es ist meine Meinung, die ich hier bringe, meine Auslegung, prüft es bitte, ob ihr das auch so seht. Ich jedenfalls kenne keine Stelle in der Bibel, wo Gott Menschen zwingt, etwas Böses zu tun, damit er ihn verurteilen kann. Wir hatten ja letztes Mal auch das Beispiel mit Pharao. Selbst bei Pharao war es so, dass er ihm immer wieder entgegengekommen ist. Erst als er merkte, dass Pharao wirklich ja, einfach nicht wollte, ne, und auch auf Dauer nicht wollte, da hat er ihn verstockt und da hat er ihn auch genutzt, um so seine Macht in der Welt zu zeigen. So nach dem Motto, du bist zwar der mächtigste Mann der Welt, denkst du, du bist nichts gegen mich. Also auch das erkennen wir immer wieder so als warnendes Beispiel für andere, dass sie sagen, na, lass ich mal lieber sein. Und ich bin davon überzeugt, er hat den Pharao nicht geschaffen, damit dieser gegen ihn sündigt, um seine Macht zu zeigen, sondern er hat einfach diesen dies Nicht-Wollen genutzt. Und wenn wir uns fragen, wird nur ein Teil errettet, dann müssen wir uns immer fragen, welcher Teil der Menschen wird errettet? Und da müssen wir uns auch fragen, ja, gibt es da vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, wo wir aus der Schrift sehen, dass Gott eigentlich die Türen öffnet? Und das finden wir in Matthäus 7. Da heißt es, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das ist die Tür zu Jesus. Nun können wir uns auch da fragen, was ist, wenn ein nicht vorherbestimmter anklopft? Würde Jesus dann sagen, sorry, nee, du kannst ruhig anklopfen, du bleibst trotzdem draußen. Das ist für mich in der Bibel einfach nicht haltbar. Was ich aber aus der Bibel mitnehme, dass Menschen verloren gehen, aber nicht, weil Gott sie vorherbestimmt hat, sondern weil sie Gott wirklich ablehnen. Und wenn einer jetzt sagt, so, ich bin ein guter Mensch, wir kennen das alle, viele sagen ja, ich habe nicht gemordet, nicht gestohlen und so weiter, ich bin ein guter Mensch, ich brauche Jesu Opfer gar nicht in meinem Leben. Und ich bin auch keinem Rechenschaft schuldig, auch diesem Gott da nicht. Ja, dann hat er sein eigenes Urteil eigentlich schon für sich gesprochen. Und er wird irgendwann am jüngsten Gericht vor dem Thron Gottes stehen. Und ich glaube, er wird es dann sehr bereuen, dass er diese Entscheidung nicht getroffen hat. Und deswegen glaube ich, dass manche Themen in der Bibel irreführend sein können, wenn wir nicht den Zusammenhang sehen, wenn wir nicht in die Tiefe gehen, also auch so diese historischen Bedeutungen, die ja oftmals auch eine ganz andere Auswirkung haben. Wir gehen immer davon aus, das ist so wie bei uns heute. Nein, ist es definitiv nicht. Und wir sehen ja auch gerade Menschen, die hier zu uns kommen aus anderen Kulturen, die sehen vieles, was wir machen, auch ganz komisch und wir umgekehrt auch. Und das ist in der Bibel natürlich über diesen langen Zeitraum und diese Kulturen, vieles ist für uns nicht so verständlich. Aber wenn wir im Zusammenhang die Bibel sehen, dann sehe ich immer Gottes Liebe. Ne? Und wir können ja nochmal dann Johannes 3, Verse ab 16 lesen. Denn Gott hat die Welt, der Welt seine Liebe gezeigt, dadurch, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon damit verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Also auch hier sehe ich einfach immer wieder den Hinweis, der allen Menschen gilt und nicht nur irgendeinem Teil oder den Auserwählten. Wenn es heißt, dass Jesus für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist, dann gibt es da auch keine Einschränkung. Wir lesen in der Bibel genau das für die Sünden aller und nicht für die Sünden der, die sich bekehrt haben. Und die anderen, dafür bin ich nicht gestorben. Wenn mich einer fragen würde, ob ich glaube, dass der Mensch durch Gott vorherbestimmt ist, in den Himmel oder in die Hölle zu gehen, ist meine klare Aussage, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott Menschen nutzt, weil er weiß, wie sie sind, weil er ihren Charakter kennt, weil er weiß, sie sind gehorsam. Aber wir haben den freien Willen und damit auch immer wieder diese Entscheidung, die wir persönlich treffen müssen. Gehe ich diesen Weg mit Gott? Nehme ich Jesu Tod in Anspruch für mich? Oder möchte ich das einfach nicht, weil ich brauche keinen, der für mich etwas tut? Ja, vielleicht seht ihr das anders, dann könnt ihr das mir mitteilen, aber ich würde dieses Thema dann hiermit beenden. Ich möchte noch beten. Jesus, wir möchten dir danken, dass du ja, in deinem Wort uns das auch immer wieder erschließt, aber du möchtest auch, dass wir in deinem Wort forschen, Herr, und du möchtest auch, dass wir dich als Gott so erkennen, wie du wirklich bist. Du bist ein gnädiger, du bist ein barmherziger Gott, aber du bist auch ein richtender Gott, Herr, und das wollen wir uns immer wieder vor Augen halten, auch in dieser Welt, wenn wir mit Menschen zusammenkommen und von dir berichten, dass du nicht so dieser alte Mann mit dem weißen Bart bist, der so milde lächelt und allen Menschen vergibt. Du bist wirklich ein Gott, der ja auch Gericht spricht. Und deswegen wollen wir immer wieder darauf hinarbeiten, dass Menschen um uns herum auch erkennen, Herr, dass du ein wunderbarer Gott bist. Du bist ein Gott der Liebe, Herr. Und das wollen wir in den Vordergrund stellen, auch jetzt so in der Weihnachtszeit, Herr, dass Menschen sich auf dich besinnen. Und ich bitte dich auch für die Gottesdienste so in der ganzen Welt, wo Menschen hingehen, die sagen, das ist für mich Tradition, dass sie in ihrem Herzen berührt werden. Und auch für uns, wenn wir am Mittwoch hier Gottesdienst feiern, dass Menschen kommen, die von dir berührt werden, Herr. Hab Dank, dass du unser Gott bist und dass wir wissen, Herr, dass wir wirklich geliebt sind. Amen.